Fadi, bereust du es inzwischen, dass auch nach Corona unserer Zeitung zumindest immer ein Platz gewährt wird bei den Spielen des 1. FC Nürnberg?
Nein.
Warum?
Ich hab mir jetzt in dieser Sekunde gerade vorgenommen, dass ich heute nur ganz knappe Antworten gebe. Nein. Das ist so Robert Palikutscher-Style.
Ja, das macht Sinn, aber in Anbetracht der Lage, wir müssen uns einfach kurz fassen, man muss prägnant werden. Dennoch frage ich dich trotzdem nochmal in dem Fall, warum bereust du es nicht? Warum sitzt du trotzdem gerne auf der Tribüne und schaust dem ersten FC Nürnberg beim Fußballspielen zu?
Es ist natürlich kein großes Vergnügen, aber es ist so oder so ja ein Spektakel, diesen Verein zu verfolgen. Und deshalb gehe ich tatsächlich nicht ungern ins Stadion, auch wenn ich mich natürlich nicht an Niederlagen wie die im Derby am Samstag erfreue. Aber es bleibt interessant für uns, die darüber berichten. Ist es ja manchmal zumindest ganz witzig, wenn es irgendwo ein bisschen brennt.
Du schaust dir ja also auch gerne Bildergalerien von Unfällen an
Nein,
auf
nein,
Online-Portalen.
ich, nein, nein. Ich bin ein großer und erklärter Feind von Unfallbildergalerien, aber das besprechen wir in einem anderen Podcast, würde ich sagen.
Okay, ja. Ob die Fotostrecken vom 1. FC Nürnberg demnächst auf nordbayern.de unter Unfallbildergalerien laufen oder doch noch unter Sport, das werden wir in diesem Podcast vielleicht klären. Wir müssen natürlich nach der Derby-Niederlage gegen Fürth jetzt langsam die entscheidenden Fragen klären, die ganz großen Fragen. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht wie immer erstmal auf unseren treuen Sponsor eingehen, der auch immer noch der Sponsor geblieben ist bei diesem Podcast, trotz der Umstände.
Stimmt. Darf ich vorlesen?
Ja,
Obwohl ich es
bitte.
inzwischen fast auswendig kann, aber CapDepp wird natürlich präsentiert von Tushu. Der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Mit Tushu könnt ihr euch auf die schnelle und professionelle Umsetzung eures Online-Auftritts verlassen. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de. Den Link findet ihr auf der CapDepp-Seite von nordbayern.de. Ich schaff's einfach nicht ohne Stolperer.
Ja, einer ist immer drin,
Einer
bei
ist immer
mir.
drin. Ja.
Ja.
Egal. Wir versprechen Besserung. Wir haben ja noch
Absolut.
drei Spieltage, um das
Ja,
Ganze irgendwie zu retten.
oder vielleicht auch vier oder fünf.
Stimmt. Wollen wir unsere Namen noch verraten oder machen wir das wie immer nicht und
Das machen wir
schreiben es dann
nach der.
hektisch in die Captions rein, oder? Ja.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich würde sagen, die verraten wir als weiterer Cliffhanger nach dem Jingle.
Ja, super.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Kepulavi ist ja mein Gesprächspartner in diesem Podcast in der neuesten Folge von Kadepp. Mein Name ist Sebastian Gloser. Wir schreiben beide für die Nürnberger Nachrichten, du vor allem über den 1. FC Nürnberg. Und ja, nennst dich aktuell noch Zweitliga-Berichterstatter? Wie lange wird
Nein,
das noch dein.
so
Ah,
nenne
nee,
ich mich
Entschuldigung, so nenne ich
nicht.
dich. Da ist mir jetzt was durcheinander gekommen. So nenne ich dich. Wie lange darf ich dich denn noch Zweitliga-Berichterstatter nennen?
Eigentlich gar nicht mehr. Also hör auf damit. Aber da du nicht damit aufhören willst, ich befürchte 3 Spieltage lang noch. Und dann
Wirst
muss
du ein Drittliga-Berichterstatter?
es sieht im Moment alles danach aus, ja. So traurig das klingt, das ist eigentlich auch seltsam, ne? Du hast vor 2 Wochen das letzte Mal in diesem Podcast gesprochen und ich habe ungefähr die 2 Wochen seitdem dazu gebraucht, wieder Freude am Leben verspüren zu können, nachdem du mit Hans Böller alles in Grund und Boden geredet hast in diesem eigentlich gute Laune-Podcast. Und
Ja.
jetzt wieder du da, wieder schlechte Stimmung.
Ja, komisch, ne?
Während ich
Vielleicht.
jetzt, während ich zwischendrin mal ein 1-1 in Bielefeld abfeiern durfte.
Ja, mit einer durchaus ansprechenden Leistung, zumindest in einer Halbzeit lang
Ach
vom
so, ich
1. FC
dachte
Nürnberg.
von mir.
Ja, von dir auch. Also von dir war es auch eine Halbzeit lang ungefähr. Mhm. Vielleicht auch nur 35 Minuten, aber das lässt sich jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen. Ja, wir sprechen hier nach der Niederlage im Derby. 1:0 für die Spielvereinigung Greuther Fürth im Max-Morlock-Stadion am Wochenende. Dass es ein Derby war, ging irgendwie oder geht jetzt fast schon unter in Anbetracht der Lage, der Tabellensituation des 1. FC Nürnberg. Waren eh keine Zuschauer da, logischerweise, deswegen wenig Derby-Charakter oder hast du ihn doch verspürt bei diesem Spiel?
Ja, also das ist ja bei mir und diesen Geisterspielen eh so ein. Ich finde schon, dass man den Spielern angemerkt hat, dass sie dieses Spiel noch mal ein bisschen ernster nehmen als wen beleidigst du hier in dem im Podcast immer? Aue und...
Normalerweise Aue und Sandhausen.
Aue und Sandhausen, ja.
Und wenn man halt noch gerade so vor die verbale Flinte kommt.
Ja, also das fand ich schon, dass es... Also es war schon ein... Ich fand tatsächlich, dass es ein okayes Derby war. Also mit einigermaßen Leidenschaft geführt. Ja, also den Derby-Charakter habe ich nicht vermisst, obwohl es natürlich schöner ist mit Zuschauern.
Ja, der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg hat danach gesagt, es fehlte vielleicht die Besessenheit. Fehlte die tatsächlich oder was sagst du eben, wie gerade schon erwähnt, daran lag es eher nicht, sondern dass die Leidenschaft schon da war.
Daran lag es eher nicht und das ist natürlich auch so. Das war ja dann auch Thema in unserer Berichterstattung. Das ist dann doch ein bisschen dünn, finde ich, von Robert Palikutscher. Eine Niederlage dann so zu erklären, dass seiner Mannschaft die Besessenheit gefehlt hat. Also die in der ersten Halbzeit die bessere von zwei. Ich kriege gerade eine E-Mail auf dem Rechner, Leserpost, die nur mit die Überschrift oder der Betreff ist Sie. Soll ich da mal nachschauen?
Ja, das fände ich gut. Schau doch mal direkt rein, vielleicht ist es ja...
Du musst mich dann bloß daran erinnern, wo ich meine kruden Ausführungen unterbrochen habe.
Aber das weiß ich aber jetzt schon nicht mehr. Aber ja, schau unbedingt die E-Mail nach. Vielleicht ist ja von einem Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg.
Ah, nee, ich glaube, das ist einfach nur...
Die übliche Beschimpfung.
Ich traue es mich nicht öffnen. Nee, es ist irgendein... Ah, doch, da. Sie sollten sich die saublöde Sprüche den Fans gegenüber sparen, von wegen drei Bier und so weiter. Sie benehmen sich total daneben. Schon der Name spricht für sich.
Sehr schön, da ist doch mal alles.
Vielen Dank, alles Georg. Drin. Georg Kandler. Nice guy.
Ja, jetzt wollte ich dich zurückbringen an den Punkt.
Ich trinke übrigens gerade ein Bier, also drei Bier noch und ich bin dann, naja, egal.
Es ist soweit, dass wir Bier trinken müssen
im Podcast,
weil die Lage...
Wir haben leider schon, wir haben glücklicherweise schon einen Sponsor, sonst würde ich jetzt die Biermarke verraten, aber egal.
Also die dritte Liga.
Besessenheit oder das ist ja dann heißt dann auch Leidenschaft und sowas in der Mannschaft abzusprechen, die zumindest in der ersten Halbzeit ja und auch noch bis zum 0:1 die leicht bessere von zwei mittelmäßigen okayen Mannschaften war, das finde ich dann doch nicht ganz der Aufgabe eines Sportvorstands entsprechend.
Was hättest du dir stattdessen gewünscht? Eine knallharte, schonungslose Analyse des Spielerischen? 0:1, da kommt man nicht dran vorbei. Natürlich wieder über die Offensive zu reden, dass da einfach gerade nach der Corona-Pause sozusagen einfach viel zu wenig passiert ist. Also ich komme wahrscheinlich nicht nur gefühlt auf zwei Eigentore des Gegners und zwei eigene?
Drei eigene. Das ist wieder ganz gefährliches Halbwissen.
Natürlich.
Das ist und trotzdem, es sah gefällig aus. Manchmal, Robin Hack hat, glaube ich, drei Gelegenheiten in der ersten Halbzeit. die zumindest vielversprechend wirkten. Einmal schießt er neben das Tor, einmal köpft er dem Fürther Torwart Sascha Burchardt in die Arme und einmal erklärt Burchardt noch einen Distanzschuss von ihm. Also, aber ja, es wirkte wieder mal alles nicht so wirklich zwingend und dann auch nicht so wirklich organisiert, dieses Offensivspiel. Also es gibt da ja auch immer so, ich weiß nicht, nennt man das Heatmaps oder sowas, wo man einfach sieht, dass die Spieler selten da sich aufhalten, wo sie sich in einer besseren Welt aufhalten würden. Also es drängt alles in die Mitte, weil es eben diese offensiven Flügelspieler beim 1. FC Nürnberg nicht gibt. Und es drängt Hanno Behrens, der als defensiver Mittelfeldspieler aushelfen muss, zurzeit nach vorne in seiner Verzweiflung, weil er im Moment vielleicht der torgefährlichste Nürnberger Spieler ist. Und ja, das, so sieht es dann aus. Und dann langt der Spielvereinigung Fürth der einzige Schuss, den sie in diesen 97 Minuten insgesamt aufs Tor bringen, langt dann, um das Ganze zu verändern, wieder ein schneller Angriff, der Klub unsortiert und vorbei. Auch das ist ja ein Muster, das man aus den letzten Wochen kennt.
Ja, Heatmap. Wir stellen fest, du hast viel von Florian Zenger inzwischen gelernt.
Ja, sehr viel. Alles, was ich bin, hat dieser Zenger gemacht. Ich habe ihn diesmal nicht nach einem Fremdwort gefragt, aber er beschuldigte den Sportvorstand gestern der billigen Heuristik.
Ja. Und jetzt liebe Hörerinnen und Hörer, tun raus.
Ja, genau.
Und mal nachschauen, um was es sich dabei handelt. Er schrieb auch von, das ist doch kein Exorzismus hier, als es um die Besessenheit ging, die Robert Kalikutscher angesprochen hat. Wir sind natürlich hier zwar der gute Laune- und Wurfel-Podcast, stellen aber fest, der Club ist auch vor zwei Wochen bereits im Prinzip vielleicht gemutmaßt und angekündigt, jetzt tatsächlich in den ganz roten Bereich der zweiten Bundesliga abgerutscht. Davor war es ja immer noch so ein bisschen, über dem Strich sah es noch so einigermaßen gut aus. Jetzt wird's dann, kann man sich dann tatsächlich langsam mal vielleicht auf eine Relegation gegen 1860 München oder wen auch immer vorbereiten. Wie ist es? Also wir kommen jetzt nicht drum herum, glaube ich. Vor zwei Wochen haben sich Hans Böller und ich, glaube ich, noch einigermaßen erfolgreich gedrückt um die üblichen Debatten, die man dann in so einer Lage führt. Wie sieht's aus? Du hast ja vorhin gesagt, du hast angekündigt, heute kurze Antworten von dir.
Stimmt, stattdessen labere ich schon wieder.
Ja,
sorry.
Ich wollte es laufen lassen, aber jetzt machen wir es vielleicht dann halt einfach kurz und bündig. Macht es jetzt noch Sinn, drei Spieltage vor Schluss den Trainer auszuwechseln?
Gegenfragen sind erlaubt, oder? Nee, sind nicht erlaubt. Aber macht es keinen Sinn? Ich würde sagen, ja, es macht Sinn. Auch wenn ich wirklich, also das mir ist das sehr zuwider, immer so dieser, wie heißt das, Scharfrichter zu spielen, oder? Ja, wie floskelt man das? Und so Entlassungen zu fordern aber im Moment denke ich mir, und wenn man Jens Keller auch während der Pressekonferenzen erlebt, dann wirkt das so wenig überzeugt, dass man sich fragt, tritt er der Mannschaft gegenüber anders auf? Und wenn das nicht so ist, dann würde ich sagen, ja, wenn, also schlechter der Punkt steht als Damir Kanadi. Und dass Damir Kanadi eine Fehlverpflichtung war, da sind sich, glaube ich, in und um Nürnberg alle einig. Und deshalb, drei Spieltage vor Schluss ist es eine Panikaktion, aber ja.
Ja, Jens Keller ist ja ein bisschen berühmt geworden, kann man fast schon sagen, bereits bei seiner Zeit auf Schalke für seinen traurigen Blick, den er da oft hatte. Hat es ja auch hier mal in einer Folge sehr ausführlich erzählt bei Kadepp, wie da so die Medien ihn behandelt haben oder er sich zumindest behandelt gefühlt hat, obwohl er da ja auch eine sehr ansprechende Bilanz zum Teil vorweisen konnte mit Schalke. Jetzt erlebt er gerade im 1. FC Nürnberg im Prinzip nochmal genau das, was er in Ingolstadt erlebt hat. Also von einem von einem Verein, der dann schon davor in der ersten Liga war und dann dachte, okay, man holt jetzt einen relativ prominenten Namen für die zweite Liga sozusagen, der die Mannschaft dann da auf jeden Fall irgendwie drin hält und scheitert dann auch an diesem Anspruch. Ja, muss ihm auch wie ein Déjà-vu jetzt irgendwie vorkommen. Du sagst es, Panikaktion. Was würdest du denn sagen, wen müsste man denn dann holen? Also hättest du einen konkreten Vorschlag, wen es dann braucht oder zumindest was für einen Typen es jetzt braucht oder auch eine Typin, wer weiß?
Es braucht einen, der es jetzt relativ gut rumreißen kann mit vielleicht zwei, drei Handlungsanweisungen an die Mannschaft, wie es auf dem Spielfeld gehen soll und dann einen, der für die Zukunftsplanung zumindest einigermaßen okay erscheint. Also das ist tatsächlich eine ganz komplizierte Aufgabe, die sich da, wenn denn jemand sucht, dem oder der Suchenden gerade auftut, aber so in etwa müsste es sein. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, jetzt wieder auf vereinsinterne Lösungen zu setzen.
Ja, also Marek Mintal hat es ab und zu mal machen müssen, hat jetzt aber auch...
Also das würde ihm nicht keinen Gefallen, das wäre für ihn keinen Gefallen und ich glaube auch, dass das jetzt schwierig funktionieren würde.
Also wenn es keine vereinsinterne Lösung gibt, dann braucht es den berühmten Feuerwehrmann. Wie sieht es denn...
Ja, aber eben, nicht nur, finde ich. Also das ist.
Du willst gleich perspektivisch einen, der dann auch...
Ich würde schon nicht jetzt den Trainer wechseln für drei Spiele, sondern schon so, dass man sagt, das klappt dann auch in der nächsten Saison mit dem Wiederaufbau, egal ob in der dritten oder in der zweiten Liga. Das Problem ist natürlich, dass man wahrscheinlich auch im Verein keine große Lust drauf hat, Robert Palikutscher nochmal einen Trainer suchen zu lassen, nachdem es jetzt zweimal schief ging und wer macht's dann? Also
da kommen wir dann gleich zum nächsten Punkt. Aber vorher vielleicht noch...
Hättest du eine Idee? Hast du einen Namen? Kannst du ein bisschen Name-Dropping machen?
Na, ich überlege gerade, ob Peter Neururer jetzt in der Kürze der Zeit zwei negative Corona-Tests vorweisen kann, um da noch einzusteigen.
Das ist auch eine interessante Frage. Ja. Wann dürfte der neue Trainer dann eigentlich zur Mannschaft?
Wobei inzwischen geht das ja sehr schnell mit diesen Tests und vielleicht reicht da auch ein erster Fieber-Check. Natürlich habe ich spontan auch keinen Namen auf der Pfanne. Es ist, mir geht es definitiv wie dir. Ich halte auch nichts von Panikreaktionen und ich finde es auch ganz schlimm, jetzt das zu fordern, was im Prinzip ganz viele Schreihälse schon vielleicht seit 3 Wochen, 4 Wochen oder sogar schon vor der Zwangspause gefordert haben, nämlich dass jetzt Keller gehen müsste. Aber tatsächlich ist es, wie du hast es ja beschrieben von den Pressekonferenzen, ich glaube, es ist dann halt wirklich in der aktuellen Lage, da geht es dann nicht nur darum, macht da vielleicht jetzt einer ganz viel richtig in der Spielvorbereitung und wie er die Mannschaft einstellt und wir können jetzt gerade beim Training wenig reinschauen und natürlich erst recht nicht, wenn der Trainer mit den Spielern auch vielleicht da einzeln spricht unter der Woche und so, aber natürlich wünscht man sich jetzt wahrscheinlich zumindest von außen betrachtet einen, der einfach mit der Körpersprache auftritt, unabhängig davon, wie es dann ausgeht, der richtig vorangeht, der da irgendwie nochmal Aufbruchsstimmung verbreitet, der vielleicht dann tatsächlich...
Ja, oder der einfach einen klugen Plan entwickelt, wie das noch funktionieren kann. Also das deshalb... Ja.
Ich bin ja sehr gescholten worden für mal eine Folge, die wir hier aufgenommen haben.
Für nur eine? Ich wäre praktisch... Ja. Also, für jede zweite werde ich gescholten.
Ja, ich wahrscheinlich schon auch, aber wo diese Kritik geäußert wird, da dringe ich gar nicht erst vor in diese Räume. Aber ich glaube, es war nach dem Osnabrück-Spiel und ich habe gesagt so... Das ist spielerisch einfach so dünn. Ich bin der Meinung, lieber verliert man dann mal 0-3, aber baut perspektivisch ein Offensivspiel auf.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, also natürlich dann damals auch wieder kam ich nicht drum herum, etwas von Gert-Jan Verbeek zu schwärmen und diesem Ansatz, dass man einfach guckt, dass man quasi Fußball kreativer angeht und guckt, dass man irgendwie Tore schießt und auch immer dabei mal dann ja Spiele vielleicht auch mal deutlich verliert und das ich finde, dass das jetzt, ohne mich da selbst bestätigen zu wollen, aber man sieht, finde ich, genau in den aktuellen Wochen jetzt nach der Pause dieses Problem. Das heißt ja immer so, in der zweiten Liga verteidigen kann jeder. Verteidigen wäre einfacher sozusagen als angreifen, weil man irgendwie das nahezu jede Mannschaft hinkriegt, in dieser Liga einigermaßen kompakt zu stehen. Das berühmte gegen den Ball zu arbeiten, was, finde ich, schon viel sagt, also kompakt stehen und gegen den Ball arbeiten, das klingt schon so unsexy, wie Fußball nur unsexy klingen kann, finde ich. Und da heißt es ja immer, das kann jede Mannschaft, das kann quasi Heidenheim, das kann Aue, das kann Sandhausen, um jetzt wieder alle durchzubeleidigen, die ich sonst so beleidige. Also das ist offenbar einfacher, den Spielern beizubringen, dass man da halt einigermaßen so steht in der Liga, dass man nicht regelmäßig mit 5-1 abgeschossen wird. Aber das Schwierige scheint tatsächlich jetzt zu sein, dann gleichzeitig diese Balance zu finden, dass man so ein Offensivspiel entwickelt, das ja kreativ ist, das Torgefahr quasi entwickelt. Und das, finde ich, sieht man jetzt in diesen Wochen wieder. Also ich glaube, natürlich ist es immer so, dass wenn ein Trainer neu dazukommt und es vorher nicht lief, wie auch im Fall von Jens Keller, dass man dann vielleicht als erstes erstmal schaut, die Defensive zu stabilisieren, dass man da irgendwie Sicherheit aufbaut und darüber Selbstvertrauen entwickelt. Und das gibt ja wahrscheinlich genügend Beispiele dafür, dass es auch funktioniert hat. Aber ich vertrete tatsächlich weiterhin diese These, dass man eben auf Sicht irgendwie so ein Offensivspiel entwickeln muss. Und wenn man dann halt das Selbstbewusstsein hat, dass man sich ja dann vor allem auch über Tore und Siege holt und nicht nur über kompakt stehen, dass man dann halt eben, ja, vielleicht verliert man dann von den ersten 4, 5 Versuchen auch 3, aber dann im 7., 8., 9. und 10. Versuch, was ja jetzt dann so ein bisschen jetzt die Endphase der Saison gewesen wäre, dann tritt man da vielleicht ganz anders auf und dann schießt man halt auch vielleicht mal 2 Tore, vielleicht kriegt man auch mal wieder 2, aber zumindest geht man dann vielleicht mit einem besseren Gefühl raus als mit diesen Spielen, die wir jetzt seit dem Restart irgendwie erleben. Ist meiner Meinung nach, wahrscheinlich gibt es jetzt Statistiker, die Besseres dagegen halten können, aber für mich ist das der Eindruck, dass man jetzt eher ängstlich quasi untergeht, anstatt wenigstens mit den berühmten wehenden Fahnen, was wahrscheinlich auch ein ganz schlimmes Bild aus der Militär-Rhetorik.
Ja, aber wir sind ja hier der Podcast der schlimmen Bilder, sind wir ja auch. Ja, ja. Sprachbilder. bin ich bei dir, zumal bin ich bei dir, ist auch eine bescheuerte Formulierung. Bitte.
Du bist ja gar nicht bei mir. Wir müssen ja wieder aus der Ferne hier mit Sicherheitsabstand aufnehmen.
Das stimmt, aber schlag mich trotzdem, wenn wir uns das nächste Mal sehen im Schwimmbad oder wo auch immer. Und zumal sie ja eigentlich, denkt man sich, das müsste dann die Zeit bis zur Winterpause ungefähr reichen, um irgendwie defensive Stabilität hinzubekommen. Und dann könnte man sich mal anderen Dingen widmen und diese anderen Dinge, dass man sich denen zugetan hat, das sieht man einfach bis heute nicht. Und stattdessen sieht man Spieler, die vielleicht nicht unbedingt positionsgetreu eingesetzt werden, vielleicht eingesetzt werden müssen, weil eben wieder der ein oder andere fehlt. Also wo wir dann endlich bei Robert Palikutscher mal wieder angekommen wären.
Ich möchte noch kurz das eine einwerfen und da ist es vielleicht auch jetzt gerade wieder, was die Tabellensituation angeht und was ja vielleicht so ein bisschen der Zorn ist, der auch so in den Kommentarspalten online so durchkommt. Also da wird ja ganz oft ist ja der Vorwurf, diese Leidenschaft wäre nicht da. Das würde ich auch, da würde ich widersprechen. Ich glaube, die ist da. Da geht es ja auch für zu viele Spieler auch um die eigene Perspektive. Das wird ja gerne mal ein bisschen ausgeklammert. Da heißt es dann, naja, die spielen halt die Saison hier und die nächste da. Ja, okay, aber mit einem Abstieg mit dem 1. FC Nürnberg in die 3. Liga, das ist jetzt auch nicht das, was man auf der Visitenkarte oder auf dem Briefkopf irgendwie oben braucht, also für die persönliche Karriere. Und aber was glaube ich, was ich meine auch mit diesem Offensivspiel, ich habe das Gefühl, man hängt da so in taktischen Vorgaben irgendwie fest. Ich glaube, natürlich würden sich ein Großteil der Fans halt auch einfach wünschen, und das geht mir im Prinzip so ein bisschen seit der der Relegation gegen Eintracht Frankfurt so, als es damals mit dem Ausstieg in die Bundesliga ging, der nicht erreicht wurde, dass man viel mutiger auftritt, dass man offensiver auftritt, auch wenn es dann vielleicht schief geht, aber dass man so die Leute auch für sich gewinnt und mitreißt. Und das fehlt mir gerade. Also natürlich kann man sie aktuell nicht im Stadion mitreißen, aber diese Grundstimmung, die ja dann auch hier dann doch auch den Verein erreicht und die Spieler und die Mannschaft, um die zu erzeugen in der aktuellen Lage, da bräuchte es halt einfach, glaube ich mal, viel mehr Mut, auch auf die Gefahr hin, halt vielleicht dann doch, wie es dann trotzdem ja passiert, mit 0-1 in Rückstand zu geraten, aber sich halt vielleicht noch, ich meine, du hast die Chancen angesprochen von Robin Hack vor allem, vielleicht muss man sich davon halt entweder 5 oder 6 erarbeiten oder zumindest dann 3, die einfach noch gefährlicher sind als zum Beispiel so ein Kopfball aus 12 Meter Entfernung, den man dann doch auch ein Torwart einfach aufhalten kann.
Okay. Also, da war jetzt Potenzial für viel mehr Beleidigungen drin.
Aber das bin ich gerade noch mal drumherum gekommen. Ja. Jetzt, das war mein Rant zum Offensivspiel und zur Philosophie und zur Theorie, wie man vielleicht den Fußball angehen sollte. Jetzt endlich. Dein Beitrag zu Robert Paddy Kutscher. Er war gestern.
Warte mal, was hältst du denn von Robert Paddy Kutscher? Was hältst du? Also nicht persönlich, natürlich persönlich sind das bestimmt alles sehr nette Menschen. Ja. Was hältst du von der Arbeit von Robert Paddy Kutscher?
Ja, die ist. Die Bilanz fällt einigermaßen verheerend aus. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Es ist natürlich auch schwer. In einer Hinsicht, er kam dann natürlich letzte Saison, hat dann irgendwie noch so diesen Abstieg aus der Bundesliga mit Rest verwaltet, wo natürlich er ja überhaupt nichts mehr da jetzt groß sozusagen bewegen konnte. Und wenn man jetzt die Mannschaft anschaut, dann sind da natürlich einige Verpflichtungen von ihm mit dabei, aber natürlich ist auch noch ein großer Teil ja bereits da gewesen. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch immer sehr schwierig ist, die Arbeit von einem Sportvorstand daran zu messen, wenn das quasi eine Mannschaft ist, die man nicht komplett selber aufgebaut hat. Natürlich fängt im Prinzip ja niemand bei Null an. Also man würde jetzt nicht 20 Spieler, 25 austauschen in der Regel, wenn jemand anfängt, aber natürlich ist es trotzdem immer noch schwer. Man steigt da quasi mit dem Abstieg, mit einem einigermaßen schlechten Stimmung quasi ab und muss dann da irgendwie den Neustart moderieren. Und man hat den Anspruch gleichzeitig, möglichst bald da wieder ganz hoch zu gehen, weil das halt einfach hier immer die Erwartungshaltung ist rund um den ersten FC Nürnberg. Und gleichzeitig kriegt man es aber vielleicht auch nicht in einem Sommer hin, eine Mannschaft so zu verändern, dass man das dann gleich wieder schafft. Und Beispiele gab es ja auch genügend von Mannschaften, die runtergegangen sind und dann auch Probleme hatten, sich dann sofort auch wieder in der zweiten Liga zu akklimatisieren. Lange Vorrede, trotzdem.
Ich hab mir gerade Notizen gemacht, weil du so lange gesprochen hast, dass ich irgendwas von vor 4 Minuten nicht vergessen wollte. Das hat mir aufgeschrieben, kann ich aber schon nicht mehr lesen. Also mach weiter.
Ich mache weiter, du kannst noch ein bisschen weiter entziffern, ob du es vielleicht doch wieder noch lesen kannst. Man muss natürlich jetzt ganz klar sagen, er hat ich glaube, die Spieler müssen jetzt nicht alle einzeln durchgehen, haben wir auch schon oft getan hier an dieser Stelle, dass ein Robin Hack ein belebendes Element ist und der wahrscheinlich nächste Saison, egal wie es jetzt hier noch ausgeht, woanders spielen wird. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es genügend Gegenbeispiele von Spielern, die nicht so gezündet haben, wie man es vielleicht erwartet und erhofft hat. Aber vor allem hat er natürlich zwei Trainer verpflichtet und installiert. Und du hast es vorhin schon gesagt, bei Damir Kanadi wird wahrscheinlich niemand mehr sagen, dass das eine gute Idee war. Vielleicht zum Teil noch Robert Paddy Kutscher, weil er sich ja auch was dabei gedacht hat, ihn zu holen. Jetzt hat er Jens Keller geholt. Da war, glaube ich, am Anfang die Stimmung einigermaßen wohlwollend. Man hat es ihm wahrscheinlich zugetraut, dass er Ruhe reinbringt, dass er eben, weil er kein besonders aufgeregter Trainer ist, dass er jetzt das schafft, irgendwie zu moderieren. Jetzt kann man natürlich genauso sagen, ja gut, das Beispiel von Ingolstadt zeigt, dass das doch vielleicht genau nicht die Wahl ist, die man dann braucht, sondern vielleicht einen, keine Ahnung, klassischen Zweitligatrainer, der keiner ist, der so Riesenambitionen jetzt schon ewig mit sich rumträgt nach oben, sondern der halt einfach eine Mannschaft da tatsächlich erstmal stabilisieren kann und dann vielleicht guckt, was geht dann mehr. Also bei Michael Kölner war es ja auch im Prinzip so, dass da gerade am Anfang jetzt nicht alles perfekt lief. Er hat einfach die Mannschaft in der zweiten Liga gehalten. Und dann ging es ja nicht nur Stück für Stück, sondern relativ rasant dann auch wieder nach oben. Und ja, das ist die Bilanz von Robert Palikutscher. Und du hast es schon erwähnt, nach dem Spiel gegen die Spielverein Greuther Fürth hat er von der Besessenheit gesprochen. Er hat, glaube ich, auch irgendwie von der Mentalität gesprochen, die es jetzt irgendwie braucht, da das irgendwie rumzureißen jetzt in den letzten 30 Jahren.
Das macht tatsächlich auch schon. Ich habe mir vorhin mal so ein paar Sachen angeguckt von ihm. Das zieht sich auch schon durch die Saison, dass er sozusagen die Einstellung moniert.
Ja, und da finde ich, wird es dann ganz schwierig, weil also erstens, das kann man mal ein, zwei Mal machen, wenn es tatsächlich vielleicht so war, dass man irgendwie zu arrogant aufgetreten ist am Anfang der Saison, weil man dachte, man spielt da irgendwie alle her oder was auch immer. Aber jetzt noch drei Tage Spieltage vor Schluss von Mentalität zu sprechen, die es da braucht, erstmal abgesehen davon, dass der Begriff Mentalität ja auch wirklich ein maximal abgedroschener ist, wo man sich alles und nichts drunter vorstellen kann. Ist es denn wirklich die Mentalität? Und wenn ja, wenn sie es ist, dann muss man natürlich tatsächlich fragen, dann ist es ja auch ihm ein Stück weit anzukreiden, weil er dann offenbar nicht die Spieler verpflichtet hat, die diese Mentalität mitbringen. Die Spieler, die da waren, haben es zumindest zum Teil ja wirklich nachhaltig bewiesen, dass sie die haben. Also egal, ob das jetzt ein Hanno Behrens ist oder ein Enrico Valentini, die da alle in den letzten Jahren auch was beigetragen haben. Man hat Spieler, die auch wirklich Lautsprecher sind. Also ob es da die Mentalität ist, puh.
Ja, eben, nein. Und weil du gesagt hast, diese schlechte Stimmung nach dem Abstieg, die war ja eigentlich so nicht vorhanden. Das haben wir auch oft genug betont, dass diese Mannschaft sehr wohlwollend vom Publikum und von den Fans begleitet wurde auf ihrem doch eher komplizierten Weg durch die erste Liga. Und diese schlechte Stimmung wurde der Mannschaft ja eigentlich dann erst eingeredet, unter anderem von Damir Kanadi, der das, glaube ich, dann mehrmals betont hat, wie sehr die Mannschaft unter diesen vielen Niederlagen und sonstigen Sachen in der ersten
Liga. Das stimmt. Ich bin auf das Kanadi-Framing reingefallen jetzt.
Ja,
das
ist genau.
Richtig. Ja, das ist nochmal richtig zu stellen.
Ja, also das ist tatsächlich so eine Legende mit der schlechten Stimmung. Das hatte ich mir aufgeschrieben, ich konnte es jetzt doch wieder lesen. Aber ich muss jetzt eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, oder? Weil du hast jetzt praktisch in diesem 7-Minuten-Monolog meine Meinung auch wiedergegeben, wenn ich das zusammenfassen darf, dass man jetzt durchaus auch sich als Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg einen neuen Sportvorstand suchen dürfte, weil ich habe morgen einen Text in den Nürnberger Nachrichten, also wir nehmen am Sonntagabend auf, am Montag erscheint dieser Text, da steht Experiment missglückt und ja, das ist tatsächlich so, also das Robert Palikutscher hat es versucht, er hat es auf seine Art versucht, die durchaus am Anfang wohlwollend betrachtet wurde, zumindest das, was seine Spielerverpflichtungen betrifft. Ich glaube, der Kicker, und wahrscheinlich war das so ähnlich auch bei uns gestanden, hat vor der Saison geschrieben, dass Platz 1 bis 3 mehr oder weniger nur über den 1. FC Nürnberg gehen. Auch da ist nur dieser Podcast ein bisschen ausgeschert, den du mit Hans Böller, glaube ich, aufgenommen hast, als ihr damals schon so leise Zweifel angemeldet habt. Aber trotzdem war so größtenteils alles wohlwollend, trotz seiner eher hemdsärmeligen Art, also der von Robert Palikutscher. Und es ist halt einfach alles überhaupt nicht aufgegangen. Sie sind 3 Spieltage vor dem Ende, drittletzter. Und wir machen die Regeln nicht in diesem Business, aber das bedeutet dann halt immer, dass man ein, zwei Sachen zu viel falsch gemacht hat und sich der Verein dann einen neuen Sportvorstand sucht.
Dann, weil du ja die kurzen Antworten geben wolltest, du sagst...
Die meinst aber im Vergleich zu deiner
war das ein... Nein, die war sehr kurz. Ja, nee, das war keine Kritik am noch Zweitliga-Berichterstatter, sondern ich wollte nur sagen, also wenn wir es nochmal in ein Wort fassen, der Trainer muss weg, sagst du ja, und wenn er weg muss, dann muss auch der Sportvorstand weg, weil es eigentlich ja, es ist ja ein bisschen kompliziert beim 1. FC Nürnberg. Wir haben das damals bei Michael Kölner und Sportvorstand Bornemann erlebt. Der Aufsichtsrat entlässt ja keinen Trainer, sondern das tut der Sportvorstand. Und ja, wenn der sich weigert, dann muss er mitgehen. Was glaubst du denn, wenn du schon diesen Kommentar auch geschrieben hast, wie es jetzt tatsächlich weitergeht in der kurzen Zeit? Also glaubst du, dass Paddy Kutscher da tatsächlich nochmal handelt und man ihm quasi jetzt zumindest ihm noch bis Saisonende gibt? Oder gibt es einen völligen Clash und beide gehen noch vor Saisonende? Oder glaubst du, man geht mit beiden jetzt noch diese letzten Spieltage an und dann wird gehandelt?
Also ich glaube A, dass Robert Paddy Kutscher nicht mehr handelt, weil das dann tatsächlich das Eingestehen des Scheiterns wäre. Was man so hört, will auch der Aufsichtsrat nicht mehr handeln. Die Trainersuche ist nicht Sache des Aufsichtsrats, das hast du gerade gesagt. Und ob man auf die Schnelle einen neuen Sportvorstand findet, ist auch relativ fraglich mit Blick darauf, wie lange es gedauert hat, um sich auf Robert Paddy Kutscher zu einigen in diesem Gremium nach der Bornemann-Kölner Entlassung. Ich glaube, im Moment ist die Devise im Aufsichtsrat, diese drei Spiele irgendwie rumbringen, die Klasse halten und dann den Schnitt zu machen. Es kann aber natürlich sein, dass die Verunsicherung in diesem Gremium in den nächsten Tagen so groß wird, dass es dann doch noch zum ganz großen Schnitt kommt. Kann ich mir vorstellen, auch wenn man das anders hört im Moment. Aber ich halte es nicht für unmöglich, dass dann doch noch mal irgendjemand sagt, ja, dann warum, also die andere Frage ist ja, warum sollte man, wenn man, wovon ich ausgehe, wovon andere ausgehen, nicht mehr mit dem Sportvorstand zusammenarbeiten will nach der Saison, warum sollte man das jetzt die letzten drei Spieltage noch machen? Also wo wäre da der Sinn?
Ja, also das Chaos wäre natürlich wahrscheinlich dann perfekt. Andererseits gibt man dann vielleicht manchen Leuten dann auch weniger Argument dafür, also die vielleicht dann irgendwann sagen, ja.
Ja, das Chaos ist ja jetzt schon perfekt. Also der erste FC Nürnberg steht vom zweiten Abstieg hintereinander und größer kann es eigentlich dann auch durch Führungslosigkeit nicht mehr werden, weil führungslos ist ja schon.
Ja, und jetzt auch noch Wiesbaden.
Und jetzt auch noch Wiesbaden.
Ja, der denkbar beste Gegner, um sich endgültig in die völlige Depression zu bringen.
Die erstaunlicherweise in deinen Beschimpfungen nie vorkommen, weil man sie überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
Ja, noch schlimmer als Beleidigung ist
Ignorant. Genau. Gruß nach Aue und 2000. Es geht noch eine Kategorie tiefer in der großen Skala.
Mein Gott, hoffentlich hört das keiner außerhalb Frankens.
Doch, ich leite das immer weiter an
die Pressestellen.
Sandhäuser und Auer Pressestellen. Ja. Also du bist da bekannt.
Ja, für den Tag, wenn ich dann doch mal ein Auswärtsspiel in Auer machen müsste. Ja. Dann haben wir doch eigentlich jetzt wirklich nichts mehr stehen lassen. Wir haben quasi einen brennenden Wald.
Ja.
Ist hinter uns, wir stehen fröhlich mit der Fackel und dem Benzinkanister.
Genau.
Stehen wir da und grinsen in die Kamera.
Der Name spricht für sich, um Georg Kandler nochmal zu erwähnen mit seinem lieben Leserbrief. Vielen Dank nochmal, Georg.
Dann würde ich sagen,
ich würde dich fragen, schaffen Sie es denn noch? Was sagst du denn? Schafft der 1. FC Nürnberg noch in der Klasse zu?
Ja, also ich habe im ersten Podcast von KTEP habe ich gesagt, der Club steigt direkt wieder auf. Vor zwei Wochen habe ich an dieser Stelle gesagt, der Club schafft das Wunder von der Alm.
Fast, immerhin.
Ja, also war zumindest vielleicht die beste Leistung mit nach der Pause, kann man sagen. Vor allem gegen diesen Gegner. Was sage ich jetzt heute? Wie viel Optimismus ist mir noch geblieben nach diesen Wochen einer Niederlage im Derby? Nicht mehr allzu viel. Wenn man es realistisch sieht, dann, also Wien-Wiesbaden kommt da jetzt auch mit so einem schönen Erfolg, mit dem sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben, daher. Also es spricht wirklich eigentlich nicht mehr viel für den 1. FC Nürnberg. Ich bin tatsächlich, auch wenn ich das ungern tue, weil ich jedem Einzelnen persönlich immer nur das Beste wünsche und immer davon ausgehe, dass es gut laufen wird. Also ich habe immer diesen Grundoptimismus, wenn der Jens Keller kommt und die üblichen Schreihälse beschweren sich bereits vor dem ersten Spiel und der ersten Trainingseinheit, dann bin ich immer einer, der sagt, nee, dem wird es gut gelingen.
Darfst die Schreihälse bloß nie in irgendeinem Text mit drei Bieren in Verbindung bringen, weil sonst gibt es ja Leserpost wie ich von Georg Kandler.
Der wurde jetzt, glaube ich, öfter erwähnt als Jens Keller in diesem Podcast. Ja, also ich bin jetzt wirklich tatsächlich für absolutes Chaos. Ich bin dafür, den Trainer noch zu gehen, kurz vor Schluss. Irgendwen, ich habe keine bessere Lösung, aber irgendwen zu holen, der jetzt einfach ganz, ganz hemdsärmlich da irgendwie noch eine Idee hat und Feuer reinbringt und die Spieler aus der Lethargie reißt.
Aber auch schon auf dem Feuer reinbringen ist.
Ja, ich bin schon voll auf der Linie. Die Mannschaft muss jetzt gegen Wiesbaden so besessen, wie es nur sein kann, wie man von Fußball besessen überhaupt noch sein kann. Müssen sie spielen, Mentalität, Leidenschaft, Ärmel hochkrempeln, Gras fressen. Noch einen von diesem ganzen Schwachsinn. ich hab mein Rant doch eigentlich schon. Ich habe nur einen Rant angekündigt für diesen Podcast. Ja, also all das will ich jetzt sehen und dann klappt es doch noch mit dem Ligaverbleib und wenn nicht, dann steigt man zu Recht ab in die dritte Liga.
Und ich bin Drittliga-Berichterstatter.
Ja, stell dich schon mal drauf ein. Okay. Ich weiß gar nicht, was sich da für den Berichterstatter ändert. Also für den Verein ändert sich das wahrscheinlich erstmal 97% der Spieler keinen Vertrag für diese Liga haben, weil nicht der
Berichter. Lass uns nicht drüber nachdenken.
Ja. Lieber dann in der nächsten Folge. Das wünsche ich mir jetzt für die letzten Wochen der Saison. Nochmal,
großartig.
Dass der 1. FC Nürnberg noch mehr durchdreht, als er es eh schon sonst immer tut.
Das wünschst du dir, glaube ich, tatsächlich in jeder dieser Podcast-Folgen.
Ja.
Und es fügt sich dann auch immer so. Und der 1. FC Nürnberg dreht noch mehr durch als.
Ja.
Wir werden es beobachten, oder?
Ja, würde ich sagen. Mehr bleibt uns wie immer nicht. Wir werden nicht größenwahnsinnig und sagen, man müsste uns selbst einwechseln, weil das wäre dann, da würden wir auch niemandem einen Gefallen tun.
So ist es.
Das ist ja nach dem Grasfressen und dem Ärmel hochkrempeln und so weiter. Dann, das ist dann die Endstufe der Streichhilfe, dass sie dann denken, sie würden selber noch besser spielen. So größenwahnsinnig sind wir dann doch noch nicht.
Ja, aber den Schreihälsen haben wir uns heute angenähert, finde ich. Also wir waren heute der Schreihals-Podcast von.
Man merkt auch, wir verlieren langsam die Nerven.
Dann lass uns schnell aufhören.
Ja, selbst wir besonnenen Glücksritter sind mit den Nerven am Ende und wünschen uns Entlassungen aller Beteiligte.
Ich höre mir den nochmal an, bevor wir ihn veröffentlichen.
Ja, schneid doch einfach alles raus und am Ende kommt dann nur dein Satz raus, dass es doch eigentlich ganz gefällig war gegen den Spielverein.
Dass sie 56 Minuten lang das Bessere von zwei okayen Teams waren.
Ja, genau.
Okay. Der 3-Minuten-Podcast. Ja, okay, jetzt höre ich auf. Vielen Dank
für das gerne. Gespräch.
Und für deine Aggressivität.
Ja, kann man das noch Gespräch nennen?
noch. Und ich habe mein Bier ausgetrunken, also ich
sehr bin gut.
Ich nach Hause und trinke noch eins.
Ich hatte nur Wasser. Was wäre bei diesem Podcast rausgekommen, wenn ein Bier kalt gestanden wäre im Kühlschrank? Man möchte sich es gar nicht vorstellen.
Das probieren wir dann nach, das ist auch mal aus.
Ja, genau. Super. Du bist Fadi Keplavi, mein Name ist Sebastian Gloser. Das war KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de, der seinen Namen nicht verdient. Und ja, nächste Saison werden wir ihn wahrscheinlich umbenennen.
Ja. Na gut. Aber da denken wir in der Sommerpause drüber nach.
Ja,
vielleicht sagt ja doch alles gut.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
Soll ich noch was sagen, oder?
Ich sag bis zum nächsten Mal. Das sagt man immer so, oder?
Aber wann ist denn das nächste Mal? Nach dem Spiel gegen, müssen wir nach dem Spiel gegen in Wiesbaden schon da, den nächsten Brennpunkt?
Ich gehe schwer davon aus, dass da einen Brennpunkt 1. FC Nürnberg braucht. Egal wie, weil wenn er 3-0 gewinnt, dann wäre das auch ein Anlass, um sofort einen Brennpunkt aufzunehmen.
Glücklicherweise habe ich von Dienstag bis Donnerstag frei, also schau mal, wie du das hinbekommst, Sebastian.
Ja.
Bis dann.
Zur Not mit mir allein und dem Bier im Kühlschrank.
Nach den Erfahrungen heute würde das vollkommen ausreichen. Ich war nur eine
Randerscheinung.
Eine vollkommen überflüssige Randerscheinung.
Nee, so sehe ich es nicht, Zweitliga-Berichterstatter.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.